Ja, danke schön, Rainer, für die Begrüßung. Ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein kann. Ich habe mich da ein bisschen schief hergestellt, dass ich da so den rechten Flügel auch da im Blick habe, dass ich nicht am rechten Auge blind bin. Ja, ich möchte euch heute in eine Geschichte hineinführen, die bestens bekannt ist. Die haben wir schon in den Sabbatschulen, Sonntagsschulen, Kindergottesdiensten x-mal besprochen. Ich möchte dieser Geschichte aus dem Buch Genesis eine Begebenheit vorausschicken, die uns ein Professor von der Andrews University erzählt hat. Und zwar eine Geschichte, die ihn selber betroffen hat. Und zwar, er war ein kleiner Bub und hat irgendwo am Land gewohnt, in Amerika drüben, und da war hinter dem Haus war ein Hügel. Und auf dem Hügel konnte man wunderschön Schlitten fahren. Und das war sicher, seine Mutter hat gewusst, wenn er da draußen ist, da kann nichts passieren. Da gibt es keine Straße, da gibt es keinen Bach, da gibt es keinen Graben, wo er hineinfahren kann mit dem Schlitten. Da ist er einfach sicher. Und sie war beruhigt. Und der kleine Randy, okay, Randy Roberts. Und der kleine Randy geht also hinaus mit seinem Schlitten und freut sich da am Schnee und am Schlittenfahren. Und er geht da diesen Hügel hinauf und schickt sich an, da hinunterzufahren. Und seine Mutter schaut durchs Fenster hinaus und sieht ihn, wie er sich da oben bereit macht am Hügel. Und sie sieht aber, was er offensichtlich nicht beachtet hat, aber sie sieht, dass unten ein Draht gespannt war. Der Bauer hat offensichtlich irgendeinen Zaun aufgestellt, irgendwas gespannt. So, und er setzt sich auf den Schlitten und fährt hinunter, und was soll sie tun? Hinlaufen ist sinnlos, geht nicht. Und jetzt ruft sie durchs Fenster hinaus, Randy, lay down, leg dich hin, leg dich auf den Schlitten. Und der Randy, während der Fahrt, legt sich auf den Schlitten und fährt unter dem Draht, fährt er durch. Sind alle Kinder so uneingeschränkt folgsam. Was wäre gewesen, wenn der Randy jetzt anfängt, warum soll ich mich hinlegen, es geht doch anders auch und es gefällt mir besser anders. Und da gibt es ja so, manchmal habe ich mir sagen lassen, gibt es da so kleine Diskussionen zwischen Erwachsenen und Kindern. Soll ja manchmal passieren. Aber der Randy hat einfach wahrscheinlich die Panik in der Stimme seiner Mutter gehört, hat sich hingelegt und ist durchgefahren. Alles okay. Vielleicht habt ihr schon eine Geschichte im Blick, welche Geschichte jetzt kommen könnte. Buch Genesis, 1. Mose, Kapitel 22. Damit ist das Geheimnis gelüftet, worum es heute gehen soll. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, ganz klar, da geht es um Isaak, da geht es um Abraham, also geht es um, und die Geschichte vorher, da geht es um Gehorsam. Ja, okay. Auch, aber ich möchte den Fokus auf etwas anderes legen. Ich werde nicht den ganzen Text lesen, wir kennen diese Geschichte. Wir wissen, was passiert ist. Das sind die Basics des Adventisten, auf gut Neudeutsch. Erstes Buch Mose, Kapitel 22. Nach diesen Geschichten. Es fängt so harmlos an. Nach diesen Geschichten. Aber wenn ihr jetzt ein paar Blätter nach vorne blättert, was kommen da für Geschichten? Was passiert da? Was ist da unterwegs im Hause Abraham? Kapitel 12. Abrahams Berufung und Zug nach Kanaan. Abraham und Lot trennen sich. Abraham und Lot, auch so eine Geschichte. Da war Streit zwischen den beiden Gruppen. Gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Alles bestens bekannt. Gott verheißt Abraham einen Sohn und gewährt ihm den Bund. Und die nächste große Überschrift ist Hagar und Ismael. Auch nicht so ganz friktionsfrei die Geschichte. Auch nicht so einfach zu handeln, was da passiert ist mit Hagar und Ismael. Dann Abrahams Fürbitte für Sodom. Sodom und Gomorra, Lots Errettung. Abraham und Sarah bei Abimelech. Isaaks Geburt. Also da war, wenn da so harmlos, so einleitend steht, nach diesen Geschichten, da ist schon etliches passiert. Da ist schon etliches in der Luft gewesen. Und dann das. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm. Wie versucht Gott? Versucht uns Gott überhaupt? Im Vaterunser heißt es, führe uns nicht in Versuchung. Soll es nicht besser heißen, führe uns in der Versuchung. Dann klingt es anders. Ich stelle das einfach in den Raum. Versucht uns Gott oder prüft er uns manchmal? Stellt er uns manchmal vor Situationen, um uns zu testen, um uns auf unsere Wahrhaftigkeit hin anzuschauen? Versucht Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortet, hier bin ich. Und merkt euch diese drei Wörter, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen Sohn, den du lieb hast, geh in das Land. Und sie machen sich auf, sie sind unterwegs. Vers 5. Und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier, seine Knechte, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Wenn wir angebetet haben, er hat vor, seinen Sohn zu opfern. Wenn wir angebetet haben. Mir kommt das manchmal so vor, als hätte der Abraham ein bisschen Angst davor, seinen Knechten zu sagen, was los ist. Und Abraham nahm das Holz, legte es zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er nahm das Feuer und das Messingsend und gingen beide miteinander. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist? Man hat seinen Sohn an der Hand, oder egal, man hat sein Kind an der Hand und es steht eine schwierige Entscheidung ins Haus. Das gibt's manchmal. Das Kind ist krank und im Krankenhaus muss eine schwierige Geschichte durchgeführt werden. Mit welchen Gefühlen geht man da als Eltern dorthin? Wie ist einem da zumute? Welches heiß und kalt, welches Bad der Gefühle durchlebt man da? Und dann kommt eine Frage. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Dem Abraham wird es wahrscheinlich eiskalt über den Rücken gelaufen sein. Mein Vater. Und Abraham sprach: Hier bin ich. Das zweite Mal. Hier bin ich, mein Sohn. Und der Sohn sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Und jetzt eine Frage, die den Abraham wahrscheinlich in seinen Grundfesten erschüttert. Wo aber ist das Schaf? Der Isaak hat haargenau gewusst, was da passiert. Er hat alles fürs Opfer mit. Wo ist das Schaf? Abraham war als Vater der Familie, er war auch Priester der Familie. Es war in seinen Pflichten, den Priesterdienst in der Familie durchzuführen. Und so gehörte es auch zu seinen Pflichten zu opfern. Also an und für sich nichts Außergewöhnliches. Aber der Isaak spürt hier haargenau, was da los ist. Wo ist das Lamm? Wo ist das Schaf? Abraham antwortet: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen beide miteinander. Und als sie in die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar, legte das Holz und band seinen Sohn Isaak darauf und legte ihn oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Das wird hier so kommentarlos berichtet. So nach, ja, wie wenn das so selbstverständlich wäre, dass er seinen Sohn schlachtete. Stellt euch das vor. Kann man sich nicht vorstellen. Ist fern von jeder Vorstellungsmöglichkeit. Da rief ihn der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Abraham, Abraham. Und er antwortet: Hier bin ich. Das dritte Mal. Dreimal antwortet Abraham mit: Hier bin ich. Und er sprach weiter: Leg deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und dass du deines einzigen Sohnes nicht verschont hättest um meinetwillen. Dann verfängt sich der Witter im Gebüsch. Und wenn man jetzt dabei bleibt und sagt, okay, Abraham war gehorsam. Keine Frage, er war es. Aber die Geschichte geht darüber hinaus, meines Erachtens. Die Geschichte geht darüber hinaus, wenn wir den Vers 16 lesen. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Es geht darauf hinaus, dass Gott in der Entscheidung des letzten Gerichtes auf seine freie Gnadenwahl pocht. Ihm steht es zu entscheiden, wer oder wer nicht. Er behält sich es vor, diese Entscheidung zu treffen. Und dann bekommt Abraham diesen Segen. Ich will dein Geschlecht segnen und dich mehren wie die Sterne am Himmel und wie Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch sein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Opfer. Opfersituation. Kein Lamm da. Es kommt ein Ersatzopfer. Ist es nicht die gleiche Situation, in der wir uns befinden? Wir wären an und für sich jetzt, wenn man bei der Regelung oder bei dem Sprachverständnis des Typus und des Antitypus bleibt, wir wären an der Stelle Isaaks. Wir sind aufgrund unseres Lebens Sünder. Wir sollten geopfert werden. Aber es tritt für uns ein anderer ein. Es kommt für uns ein Ersatzopfer, wie dieser Witter, wie dieser Bock. Ist diese Geschichte, die uns hier überliefert ist, nicht von eigentlich christologischer Bedeutung? Wir finden hier in den ersten Blättern der Bibel nicht nur im 1. Mose 3, Vers 15 das Protoevangelium. Nicht nur dort finden wir diesen Hinweis. Auch hier ist es ein Hinweis auf dieses Ersatzopfer. Im Sinn Ersatz nicht von schlecht oder minderwertig, sondern im Sinn von anstelle dessen. Aber es geht noch darüber hinaus. Nicht nur wo ist das Lamm, sondern heutzutage stellt sich öfter die Frage, wer ist das Lamm? Das ist heute die Frage, die sich die Welt stellt. Wer ist das Lamm? Wir haben 200 Jahre Bibelkritik hinter uns. Und die Bibelkritik hat ihre Früchte gezeitigt. Wir wissen heute, so landläufig gesehen, nicht mehr, wo unsere christliche Mitte liegt. Unser christliches Abendland hat eine erschreckende Abwärtsbewegung genommen. Die Reformation, die vor 500 Jahren angefangen hat, Luther würde sich im Grab umdrehen, was da passiert ist. Und wenn 1518, also jetzt 2018, wenn dann die großen Reformationsfeiern passieren werden, 500 Jahre Luther und Reformation und Thesenanschlag und was da alles passiert ist, dann wissen viele nicht mehr, wer ist das Lamm? Wer ist das Opfer? Da gibt es so viele Ersatzmöglichkeiten. Da gibt es so viele Ausweichmöglichkeiten, um aus diesem christlichen Gedankengut hinauszukommen. Dieser Christus, dieser Erlöser, ist beinahe austauschbar geworden. Viele finden ihr Seelenheil in irgendwelchen anderen Konstruktionen. Wenn ich mir den Gedanken der Kirche der Heiligen der letzten Tage, der Mormonen, anschaue, da gibt es Möglichkeiten. Wenn ich mir Willow Creek anschaue, da gibt es andere Möglichkeiten. Wenn ich mir den Islam anschaue, der einen riesen Zulauf zurzeit in Europa hat. Wenn ich mir vorstelle, dass der Koran die Verbesserung des Evangeliums ist, weil die Bibel ja nach Auffassung des Islam verfälscht ist und vollkommen daneben ist. Es musste etwas Besseres kommen, um dieses Evangelium wieder auf den Leuchter zu stellen. Wenn ich mir im Christentum anschaue, diesen Jesus gibt schon fast nicht mehr. An seine Stelle ist Maria getreten. Sie wird angebetet. Also stellt sich nach wie vor die Frage, wer ist das Lamm für uns? Wer ist das Lamm für jeden Einzelnen von uns? Wie stehe ich dazu? Wie stehe ich zu diesem Opfer, das er für uns gebracht hat? Und wenn ich mir dann hier anschaue, welchen Segen Abraham bekommen hat, welcher Segen ihm verheißen worden ist, und Gott hat es aus seinem freien Ratschluss herausgetan, ich habe bei mir selbst geschworen, weil du solches getan hast und deines einzigen Sohnes nicht verschont hast, will ich dein Geschlecht segnen. Was heißt segnen? Segnen bedeutet vermehren. Segnen bedeutet bewahren. Segnen bedeutet, diesen Isaak oder als Antitypus uns zu bewahren. Er will auf uns aufpassen. Er will uns in seiner Hand halten. Er will, dass wir uns dessen bewusst sind, wer dieser Jesus ist. Er will, dass wir aus dem Gehorsam heraus mehr machen, als nur gehorsam zu sein. Keine Frage, Gehorsam ist wichtig und Folgsamkeit ist wichtig. Stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Aber Gehorsam allein ist zu wenig. Es muss ein Sinn dahinter stecken. Und diesen Sinn hat uns Gott gegeben in seinem Sohn. Er hat uns verheißen, dass wir in seinem Sohn gesegnet sind und bewahrt sind. Und das gilt es uns immer wieder neu ins Gedächtnis zu rufen, immer wieder neu daran zu denken, wer ist dieser Jesus und was ist er für uns geworden. In diesem Sinn, vielleicht seht ihr dieses altbekannte, diesen Schriftabschnitt über Abraham und Isaak, der manchmal schmerzlich zu lesen ist. Vielleicht seht ihr den jetzt in einem neuen Blick, in einem neuen Gesichtspunkt. Nicht nur, wo ist das Lamm, sondern wer ist das Lamm? Dass wir uns erneut darauf besinnen, was wir in Jesus, unserem Herrn, für unser Leben haben. So wünsche ich für uns, dass wir uns das vor Augen führen, dass wir darüber nachdenken. Dass wir uns das ins Bewusstsein rufen, was Gott für uns getan hat in seinem Sohn. In diesem Sinn wünsche ich uns einen gesegneten Sabbat. Amen. Unser gütiger Gott, unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns in Christus, unseren Erlöser, gesandt hast, dass du deinen Sohn dahingegeben hast. Vater, wir danken dir für diese große Gabe, die du an uns getätigt hast. Wir danken dir für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Geduld, für deine Freundlichkeit, die du uns immer erweist. Manchmal vergessen wir sie. Manchmal sind wir so mit Dingen beschäftigt, dass wir das übersehen. Aber Vater, gib uns du deinen Geist, dass wir darüber nachdenken können, dass wir uns erneut unter dein Wort stellen dürfen. So bitte ich dich für den heutigen Tag, für den Sabbattag. Lass du uns diesen Sabbatsegen verspüren, sei du mit den Kranken, mit den Traurigen. Lass du auch sie diese Erfahrung dieses Sabbatsegens machen. Vater, sei du bei uns, führe du uns und geleite du uns. Und wir danken es im Namen Jesu. Amen.